Liebe Gemeinde, wir machen das jetzt ja schon seit ein paar Jahren, dass wir so einen Gebetstag für verfolgte Christen haben. Zum ersten Mal jetzt, ich habe es auch schon in der vorigen Gemeinde, habe ich das schon angestoßen, wo ich war, wo wir waren. Aber zum ersten Mal war ich so in der Vorbereitung diese Woche und ich stelle mir zum ersten Mal so die Frage, braucht es das gerade? Sind viele nicht auch in unseren Reihen so abgestumpft momentan, dass man es kaum noch hören und sehen will, das ganze schreckliche Leid, die ganze Not dieser Welt? Braucht es das gerade? Man müsste denn so, denn ist das so vom Gefühl her so ein Gegenankämpfen gegen diese Abstumpfung, um dann doch noch irgendwas anzurühren in uns? Und ich will auch an dieser Stelle mal ganz bewusst auch sagen oder uns fragen, leiden nicht auch andere Menschen in dieser Welt, die sich keine Christen nennen? Jetzt ganz aktuell, vor allen Dingen in Israel, in Gaza, im ganzen Nahen Osten. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, heute ist auch Volkstrauertag. Und da gedenkt man natürlich auch an die Opfer im Nationalsozialismus, was auch Christen getroffen hat, natürlich ganz klar, aber längst nicht nur. Es war die Minderheit, bekennende Christen wie Bonhoeffer, wie manche andere. Aber so wie es jetzt in diesen Tagen zugeht in Israel, dass es Juden getroffen hat und viele andere mehr, ganz allgemein, wenn wir mal den Blick über den Tellerrand hinausgehen und darüber nachdenken, wie viele Menschen in diesen Tagen Opfer ganz allgemein von Gewalt und Krieg werden. Heute geht es an diesem Volkstrauertag zum Beispiel auch nochmal um die Opfer des Krieges in der Ukraine. Und wir machen uns heute auch mal wieder schmerzlich bewusst, dass da sozusagen Christen gegen Christen kämpfen. Dass Christen sich gegenseitig umbringen, man könnte meinen, dass man das irgendwie auf das Mittelalter so zurückdatiert, aber ist ja Quatsch, das ist all die Jahre weitergegangen. Und das findet auch noch in diesen Tagen statt. Christen bringen sich gegenseitig um. Also wenn wir über Verfolgung, wenn wir über Bedrängnis, wenn wir über Diskriminierung nachdenken, dann ist das kein Thema, was Christen für sich gepachtet haben. Ganz klar. Ich möchte zwei Dinge deswegen sagen. Zum einen mal, warum wir trotzdem dieses Thema jetzt mal haben, weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Dann deshalb, weil Paulus mal so schön gesagt hat, lasst uns Gutes tun an jedermann, zuallermeist aber an des Glaubensgenossen. Gutes tun an jedermann, das Gebet, die Fürbitte, die Gaben, die sozialen Hilfen und allermeist an des Glaubensgenossen. Das heißt ja so schön, Blut ist dicker als Wasser, ja. Man fühlt sich verbunden mit vielen anderen Menschen, aber die Verwandtschaft, das Blut der Verwandtschaft ist halt nochmal dicker als Wasser. Und ja, wir sind hier verbunden in Bietigheim, wir sind aber auch weltweit verbunden mit der weltweiten Gemeinde Jesu. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wenn wir festhalten, dass Bedrängnis, Verfolgung und Diskriminierung kein Thema ist, das Christen für sich gepachtet haben, dann halten wir uns aber auch noch heute Morgen das eine vor Augen, dass wir hoffentlich mit diesen Themen anders umgehen können. Dass Christen eine andere Antwort finden, als auf Gewalt mit Gewalt zu reagieren. Wie gehen Christen mit ihren Feinden um? Wie reagieren sie auf ihre Gegner? Ihr ahnt es vielleicht. Ja, es ist bei allem, was Jesus so losgetreten hat, was er den Menschen gepredigt hat, was er an einer Stelle sagt, das ist sozusagen oberstes Regal, so vom Niveau. oberstes Regal. Was er gesagt hat, wie Christen auf Feindschaft, auf Gegnerschaft reagieren, das ist wirklich oberstes Regal. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich will so meinen Glauben leben und mit Jesus unterwegs sein, aber dieses Gebot von der Feindesliebe, da steige ich aus. Da bin ich nicht mehr mit dabei. Und trotzdem, wir muten es uns heute Morgen zu, weil wir uns Christen schimpfen. Und weil Jesus gesagt hat, hey, wenn das nicht gelebt wird, wenn wir uns da nicht ausstrecken, ja, dann sind wir eigentlich so wie jeder andere auch. Jesus sagt mal, wie die Heiden, wie die Gottlosen. Die grüßen ihre eigenen Leute und hassen ihre Feinde. Und deswegen ein paar Gedanken zu einem Text aus der Bergpredigt in Matthäus 5, 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Steht im Alten Testament. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Du sollst deinen Nächsten lieben, steht im Alten Testament. Du sollst deinen Feind hassen, das wurde denn daraus gefolgert sozusagen. Damals, zur Zeit Jesu, viele haben sich darauf denn einen Reim gemacht, nur die Nächsten zu lieben. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tu nicht dasselbe, auch die Zöllner. Und wenn ihr nun nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tu nicht dasselbe, auch die Heiden. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es gibt nicht wenige, die sagen, das, was Jesus da sagt in der Bergpredigt, ja, das kommt später mal. So im Himmel, wenn wir alle glücklich vereint sind, dann halte ich die andere Backe hin, dann wird mich mein rechtes Auge nicht mehr verführen, dann liebe ich meine Feinde, dann bete ich für die später mal im Himmel. Das Problem ist, im Himmel, da gibt es keine Feindschaft mehr. Was machen wir mit der Bergpredigt? Was machen wir mit der Feindesliebe? Jetzt nicht nur an diesem Tag, sondern in unserem Alltag, im Beruf, im Bekanntenkreis. Was machen wir damit? Man muss sich hüten, aus der Bergpredigt ein politisches Konzept zu machen. Das ist nicht das Thema, sondern einfach mal im privaten Rahmen. Im Himmel, ja, dann mal. Das geht leider nicht. Der Anspruch der Feindesliebe, er bleibt bestehen. Und ich denke, es ist auch wichtig, heute zu betonen, dass wir hier in Deutschland, wir Christen hier in Deutschland, in den freien Ländern, dass wir hier so unseren Glauben leben, das sollte uns nicht dazu verführen, dass wir anderen jetzt kommen und sagen, wie es zu gehen hat. Ja. Wie sie bitteschön leben sollen, wie sie ihren Glauben festhalten sollen und wie sie für ihre Feinde beten sollen. Ich glaube, das steht uns nicht an und nicht zu, denen Ratschläge zu erteilen. Aber was wir machen können, ist wirklich für sie beten. Man muss heute auch ganz klar sagen, es ist nicht so, dass Christen auf Gedeih und Verderb am Glauben festhalten. Es ist nicht so. Viele fallen ab. Wer will es ihnen verdenken? Sondern ich möchte hier nur zwei Gedanken hier mitgeben, was Christen immer wieder eine Hilfe war, im Leid zu bestehen und für die Verfolger zu beten. Zwei Dinge, und ich sage ganz bewusst auch, keine Prinzipien, kein Schema F, nichts, was wir aus dem Regal ziehen, aufmachen, Schublade auf, holen es raus und dann klappt es. Aber es sind Erfahrungen aus 2000 Jahre Kirchengeschichte, die immer wieder Christen gemacht haben. Das eine ist, im Leiden können Christen sich von Gott entfernen, ja. Leid kann aber auch näher zu Gott hinführen. Kein Schema F, kein Prinzip, keine eiserne Regel, Faustformel, aber es ist eine Erfahrung, die immer wieder gemacht wird. Wenn Christen dann in so eine Situation hineinkommen, dass sie erleben, Gott ist mir nahe, und was dann eine Hilfe sein kann, dass dieses Gebet im Herzen auch wirklich formuliert wird: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus selbst, er hat dieses Konzept gelebt. Er hat es gelebt bis zuletzt. Also das war nun wirklich keine Worthülsen bei ihm. Es war, da stand sein Leben dahinter. Jetzt können wir natürlich sagen, ja gut, Jesus ist Jesus und ich bin ich. Also sorry, ich bin einfach nicht Jesus. Finde ich, ist ein Argument. Und trotzdem, wir folgen ihm nach. Wir strecken uns mindestens danach aus, dass da irgendwie ein Versprechen drin liegt, ja, ein Geheimnis. In solchen Situationen der Bedrängnis, der Diskriminierung, der Verfolgung, dass Christen durch Gottes Geist nochmal anders umgehen können, als zurückzuschlagen. Das ist mal das eine. Und das andere ist, auch wieder kein Schema F und kein Prinzip, aber immer wieder beobachtet in 2000 Jahren Kirchengeschichte, wo Tränen und wo Blut von Christen vergossen wurde, dann war das manchmal schon der Beginn von etwas Großartigem. Man muss da aufpassen, ja, so das allzu schnell zu sagen. Ich erinnere mich noch 2007, da wurden drei Christen in Malatya in der Türkei, also auf bestialische Weise ermordet. Tilman Geske, der da Bibeln gedruckt hat und so weiter, ein Deutscher. Und da hat man gedacht, manche Christen gedacht, jetzt geht die Post ab. Jetzt entsteht Gemeinde und Kirche in der Türkei. Das war aber nicht der Fall. Und trotzdem, manchmal geht es ganz unscheinbar. Jetzt wurde eine Kirche gegründet und gebaut in der Türkei nach vielen, vielen, vielen Jahren. Gott sei Dank, als Erdogan diese Woche da war, da gab es diese Woche, gestern, vorgestern, gab es einen richtigen Schlagabtausch. Ja, so muss es sein. Es wurde immer wieder diese Erfahrung gemacht, wo Tränen und wo Blut vergossen wird. Da war das auch schon der Beginn von etwas Neuem. Und weil das immer wieder beobachtet wird, deswegen glaube ich, können wir es wagen, für unsere Glaubensgeschwister zu beten weltweit, dass sie auch dieses Gebet formulieren können. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr, wir glauben, dass du durch unser Gebet Berge versetzen kannst, dass du Wunder tust, dass du auf unvorstellbare Weise eingreifen kannst, dass du gesellschaftliche, politische Verhältnisse ändern kannst. Das erbitten wir dich auch für das Land Indien, das so groß ist, so vielfältig. Erbarme du dich über die Regierung, über den Präsidenten, über die Behörden, den Polizeiapparat. Gieß deine Gnade aus und gib du ihnen geöffnete Augen, Augen des Herzens, und dass sie dir begegnen. Hab Dank, dass auch deine Gemeinde dort wächst, dass dein Reich immer größer wird und Kreise zieht. Hab Dank, dass wir das immer wieder sehen können, auch in diesen Tagen. Wir wollen zum Abschluss der Gebetszeit all unsere Bitten, all unsere Gedanken zusammenfassen in dem Gebet, das Jesus uns selber gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, was für ein Statement und Bekenntnis zum Schluss. Und deswegen haben wir Grund genug, uns auch unter den Segen dieses Erlösers zu stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.